Typ. Okay, 1. Timotheus, ich glaube 5, ne? Yep. Wir haben letzte Woche aufgehört im ersten Timi 16. Also 5 Vers 16. Geht ja gerade um so praktische Sachen in der Gemeindeordnung. Und heute sind die Ältesten dran. Ne? Wie geht man um mit Ältesten? Was für einen Platz haben die in der Gemeinschaft? Soll für die gesorgt werden? Letzte Woche hatten wir die Versorgung von Witwen. Ne? Also das Thema, inwieweit ist eine gesunde christliche Gemeinde, was ist Gottes Wille für die, jemanden zu versorgen? Kann Karl-Heinz von irgendwoher einfach in eine Gemeinde kommen und sagen, hey, ihr seid Christen, ihr müsst für mich sorgen. Ich habe nichts. Keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf, also los jetzt. Und wir haben gesehen, Paulus sagt, nö, dafür ist die Gemeinde nicht zuständig. Das ist falsche Fürsorge, weil ihr den Personen eher schadet, als dass ihr ihnen helft. Der arbeiten kann, der soll arbeiten gehen und für sich selber sorgen, ohne jemand anderen zur Last zu fallen. Das sagt er auch zu den Witwen, die noch Familie haben und meinetwegen 59 sind oder 55. Ne? Also älteren Leuten auch. So, auch da sagt er, nee, die Gemeinde soll die nicht einschreiben und für die Unterhalt besorgen, sondern die Familien sollen sorgen. Ne? Und das fand ich ziemlich interessant, so einfach zu sehen, dass in manchen Bereichen die Christen zu viel tun und damit eigentlich mehr schaden, als zu helfen. Von daher ist es dran, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Vers von der ganzen Bibel und wir wissen, im Kontext sind wir verantwortlich füreinander und müssen helfen. Und wenn jemand da nackt ist, ob er nur Christ ist oder nicht, ist da total egal, denkt an den barmherzigen Samariter. Ne? So, wenn da jemand Not hat und wir sind fähig zu helfen, dann ist es Gottes Wille, dass wir helfen. Ne? So. Aber hier geht es halt darum, die Gemeinde. Was hat die Gemeinde für eine Verantwortung? Nicht jeder Einzelne. Ne? So, zum Beispiel kommt jemand, der keine Arbeit hat und rumgeht, dann ist nicht die Verantwortung der Gemeinde, für den zu sorgen, aber laut der Bibel ist die Gemeinde dafür verantwortlich. Jeder Einzelne für diese Person zu sorgen. Das ist ein großer Unterschied und das darf man nicht vergessen. Jeder von uns ist dazu aufgerufen, berufen und verpflichtet, laut Gesetz Gottes, für seinen Nächsten zu sorgen, den zu lieben wie sich selbst. Von daher müssen wir gucken und auch Not sehen. Und wenn wir Not sehen, müssen wir selber uns investieren und geben. Und ich kenne es aus Erfahrung, der Heilige Geist zeigt mir genau, wann ich dran bin, jemanden zu unterstützen und zu helfen. Es gibt viele, die auf der Straße sind, an denen gehe ich vorbei, die betteln. Aber es gibt Momente, wo ich innehalte, stoppe und sage, nee, ich muss dem was geben. Ne? So, ist immer unterschiedlich. So, und wir haben schon öfters Leute bei uns oben aufgenommen, die ich hier draußen oft gesehen habe, ne? Die im Winter hier in der Telefonzelle gepennt haben oder so. Die kriegen ein warmes Essen, die kriegen eine warme Dusche, die kriegen was Sauberes zum Anziehen, ihre Sachen werden gewaschen. Dann kriegen sie ein Lunchpaket für den nächsten Tag, so noch Gottes Wort mit dabei. Ne? Und das ist gut, das ist wichtig. Ne? So, wir dürfen nicht vergessen, wozu wir hier sind in der Welt. So, ne? Wir sind hier als Licht. Und ich bin froh, dass Jesus mich damals erreicht hatte, weil ihr hättet mich wahrscheinlich nicht angefasst. So, und ich habe gestunken wie ein Iltis. So, und ich sah auch aus wie einer. So wie hier, wie hieß der König, der verrückt wurde von Gott? Nabukadnezar, ne? So, der wie ein Tier gelebt hat draußen. So, noch so gekrunzt hat wie ein Tier. Ne? So, und ich bin froh, weil Gott hat mich erreicht. So, er hat einen Plan mit mir und er musste mich demütigen als Menschen, so dass ich wie ein Schwein oder wie eine Kuh draußen auf der Weide hänge. Ne? so ein Narkotstink, so ein und. Und er kam und er hat mir wieder einen klaren Verstand gegeben durch sein Wort, ne? Und durch seinen Geist und durch die Gemeinde, die für mich da war. So ein, von daher, wir haben Verantwortung nicht nur füreinander, sondern wir haben auch Verantwortung als Menschen für die Menschen da draußen. So ein, und Jesus hat das versprochen, wer nicht nur an sich denkt, sondern wer an die anderen denkt, so ein, der ist gesegnet. Der wird alles haben, was er braucht. Von daher müssen wir uns konzentrieren zu lieben. Und hier geht es halt jetzt wieder um die Gemeinde, mal zurückzukommen. Es geht auch weiter um Versorgung. Und zwar, was für eine Verantwortung hat die Gemeinde gegenüber der Versorgung der Ältesten dort? Ja. So ein, der Lehrer, der Pastoren, der Hirten, der die, die geistlich irgendwie in Ältestenschaft berufen sind und so weiter. Und vielleicht, lass uns mal Vers 7 lesen, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ne? Also erstmal, was ist ein Ältester? In vielen Bereichen des Christentums geht man zur Schule, macht seinen Abschluss und dann ist man ein Ältester. Ne? Da wird man eingesetzt als Pfarrer oder als was auch immer. Ne? So ein, also du bringst, hast eine schulische Ausbildung, so ein, da ist auch bestimmt ein bisschen Praxis mit dabei und so weiter, aber du hast einen Zettel, der dann sagt, ja, du kannst lernen, zum Beispiel wie hier in dem Beispiel, besonders der, der lehrt, ne? Im Wort steht. So ein, in der Bibel allerdings haben wir gesehen, die Voraussetzung für einen Ältesten war in Timotheus 3. Ich lese nochmal. Also die Voraussetzung dafür, dass jemand überhaupt Ältester werden kann, in Gottes Augen, ist, nun muss aber ein Aufseher untadlich sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern gütig und nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der sein eigenen Haus, seiner Familie gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand, also nicht durch Schläge allein, wenn aber jemand sein eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er denn wohl für die Gemeinde sorgen? Gute Frage. Und kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, also von den Gottlosen, damit er nicht in üble Nachrede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Also dieser Mann muss ein Zeugnis sein, ein Vorbild. Der muss nach Jesus riechen, der muss nach Jesus aussehen. Und wir alle wissen, es gibt keine perfekten Menschen außer Jesus. Von daher, die Liste hier sagt nicht, er muss Jesus Christus sein, aber er muss ein Vorbild sein in dem Wandel der Liebe, im Wandel des Glaubens. Er muss derjenige sein, auf den die Leute in der Gemeinde gucken und nachfolgen, ohne dass er sagt, kommt, so, ne? So ein, er muss einfach ein gutes Vorbild sein, auch in der Welt. So ein, ne? Also eine ziemlich krasse Liste für jemanden, der Aufseher ist, der Ältester ist. So ein, also ein Ältesten, hier läuft das so, ich kann nicht jeden, nur weil ich einen Ältesten mir wünsche, und das tue ich. Ich finde es echt schade, dass unser Ältester weg ist, so ein, ne, so ein, wegen Arbeit und so, aber ich finde in der Gemeinde, die ist gesegnet, wenn sie mehrere Hirten hat, mehrere Älteste, ne? Auch ich bin ein Ältester hier, so ein, aber ich kann nicht jeden einsetzen einfach so, weil zuerst muss ich prüfen und mich halten ein bisschen nach der Liste, ist das vorhanden, aber nicht nur das, sondern ich muss auch gucken, wie geht dieser Mann? Wie verhält er sich in der Gemeinde? Wie verhält sich die Gemeinde zu ihm? Ne? Ein Ältester ist jemand, der vorbereitet wurde vom Heiligen Geist, berufen wurde von Gott, eine geistliche Leitung zu haben. Und diese Person ist aktiv am Gemeindeleben dabei, ist nicht nur einmal die Woche da, ne, oder zweimal, sondern hat ein Hirtenherz bekommen, nämlich ein Herz, also alle Gemeindemitglieder sind sozusagen Kinder geworden, vom Herzen her, ne? Du bist da, du bist interessiert, du willst nah sein, du willst dich investieren. Es muss jemand sein, der die Menschen der Gemeinde, die einzelnen Glieder auf dem Herzen hat, für die betet, das Gespräch sucht, ne, das Gebet sucht, so jemand, der mit der Gemeinde lebt. Ne, das ist ein Ältester. Da, wenn ich sowas sehe, dann sehe ich schon, oh, der ist schon mal berufen. Ne, weil nicht jeder bekommt so ein Hirtenherz. Muss auch nicht. Ne? Aber ein Ältester muss so ein Hirtenherz kriegen. Ansonsten ist er kein guter Hirte. Ne? Und dann muss er ein gutes Zeugnis haben, ein Leben beweisen in der Reife, so dass er nicht mehr redet und tut wie jeder, sondern jemand, der geistlich ist. Ne? Jemand, der nicht nur Smalltalk quatscht, sondern jemand, der auch die Ermahnung und die Erbauung sucht. Und dann muss noch jemand sein, ein Ältester, dritter Punkt, der wichtig ist, jemand, dem es wichtig ist, Freund zu sein in der Gemeinde, aber dem die Freundschaft nicht so wichtig ist, dass er nicht auch mal was Negatives sagt. Ne? Also es muss ein Mann sein mit einer Arsch in der Hose, der sagt so, der nicht nach Menschen geht, sondern nach Gott. Ne? Und der klar sagt so, hey, das läuft gerade total falsch bei dir, lass es. Und keiner hört das gerne. Ne? Gerade besonders heute finde ich zumindest, sehe ich mehr und mehr Christen, die Probleme haben mit Autorität. Ne? Ob nur auf Arbeit oder in der Gemeinde, ist egal. Oder zu Hause. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Fehlende Demut. Ne? Also es muss auch ein Ältester sein, muss auch jemand sein. Und auch ein Diakon geht für mich genau das Gleiche. Ne? Die gleiche Liste. Die gleichen Sachen, die ich sehen muss, damit ich sehe, da ist eine Berufung von Gott und nicht nur ein Wille, irgendwie zu putzen oder sonst was. Ja. Und Faden verloren. Hat irgendjemand aufgepasst wahrscheinlich, ja? Was habe ich denn jetzt gesagt? Vorhin Diakon.
Das ist das Gleiche, was wir auch ist.
Und davor? Na, dann ist es nicht so wichtig. Gut. Hab auch nicht zugehört.
Du wirst nicht der Diakon, sondern das Gleiche.
Ja. Na gut. Jedenfalls, Vers 17 nochmal. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre sein. Also, die Ehre ist nicht nur den Respekt, den man gibt, sondern auch hier in dem Kontext finanzielle Unterstützung. So, dass man für den Unterhalt sorgt. Die Ältesten hier, das waren nicht nur Älteste, die haben gearbeitet normal, sind sonntags zum Gottesdienst gekommen oder so, oder zweimal in der Woche vielleicht sogar so, und waren beim Gebetskreis dabei oder so, sondern das waren Leute, die haben ihr ganzes Leben der Gemeinde dann gewidmet. Also die hatten keine Arbeit nebenbei, sondern 24 Stunden, 7 Tage die Woche waren sie Sklaven der Gemeinde. So wie ich. Ne? Und die mussten natürlich irgendwie Unterhalt zahlen. Ne? Gott macht das sehr selten, dass er eine Taube schickt mit Geld im Schnabel oder so. Ne? Oder einen Raben, der ein bisschen Fleisch bringt. Oder Manna, das du früh vor deiner Haustür findest und sammeln kannst. Ne? Von daher sagt Paulus hier, Leute, ihr müsst für die sorgen. Die sorgen die ganze Zeit für euch im Geist und ihr, und auch praktisch und physisch, und ihr sorgt nicht für die. Warum? Der Arbeiter ist doch seines Lohns wert, oder nicht? So, und das ist cool. Ich bin übrigens eine Ausnahme, ich bin total gesegneter Mensch. Ne? Weil seit ich zum Glauben gekommen bin mit Jesus, gibt es bei uns so eine stille Vereinbarung, dass ich nicht über Geld reden muss, zu niemandem, was ich brauche, oder dass ich was brauche, so, sondern er muss einfach sorgen. Jeden Tag ein Wunder. Ne? Von daher ist das ziemlich genial. Ich bin nicht abhängig von der Gemeinde hier. Ne? Ich fasse hier auch das Geld nicht an für mich, sondern das gehört Gott, nicht mir. Ne? Und ich habe für uns was gesorgt. Jeden Tag was Neues, ist ein Wunder. Es reicht immer. Ne? Ich brauche nicht betteln, finde ich toll. Das heißt, ich brauche mich auch nicht irgendjemanden rechtfertigen, irgendeine Organisation oder irgendwelche Menschen, noch nicht mal euch muss ich mich rechtfertigen. Ich existiere einfach nur in dieser Welt und diene. Ne? Und ich finde es toll und ich weiß, solange Gott für mich sorgt und meine Familie, stehe ich in seinem Willen. Ne? Aber das ist nicht immer so und das ist nicht natürlich. Oft ist es so, dass Missionare heutzutage, besonders Pastoren, mit denen ich rede und so, die müssen nebenbei arbeiten, um zu finanzieren, dass es Sklaven der Gemeinde sind. Das ist schade. Ich höre mir das an und ich könnte heulen. Das ist so eine traurige Sache. Gerade Pastoren von Riesengemeinden, ne? So wo echt Geld da wäre. Den, der dort arbeitet, Vollzeit, so ein, ne, wo die Leute auch nachts anrufen und sagen, du, ich habe ein Problem, ich habe Blähungen, kannst du beten? So, ne? So ein, weißt du, die sich wirklich hingeben, die so viel von der Familie opfern, von ihren eigenen Träumen, um der Gemeinde zu dienen, damit sie geistlich reif werden und wachsen, damit sie beschützt sind und ein Zuhause haben, dass für die nicht gesorgt wird. Ne? Ist schade. Ich finde, das nimmt die Ehre von Gott auch. Ne? Zum, von daher, wenn ihr Missionare auf dem Herz bekommt, sorgt für die. So ein, ne? Ihr werdet nicht ewig hier bleiben, sondern in eine andere Gemeinde gehen. So ein, guckt aus. Und aber ich finde es auch ganz wichtigen Punkt, hier steht, wer die Ehre bekommt, welche Ältesten. Und zwar die Ältesten, die gut vorstehen. Also nur weil jemand Ältester ist, ne, oder über mir so ein gestellt in seiner Position von Gott, heißt es nicht, dass ich dem auch Ehre geben muss. Ich habe auch einige Ältesten kennengelernt und Pastoren kennengelernt, die sind eher eine Schande und eine Schmach. Ne? So ein, die hätte ich am liebsten geteert und gefedert und nackt rausgeschickt. So ein, weißt du, weil manche sind Älteste nur wegen der Macht oder nur wegen des Geldes oder wegen was anderem, ne? Selbstsüchtigen, so ein, leben in Sünde bewusst und die Gemeinde ist ihnen total egal. So ein, das sind, aber wenn da jemand ist, der gut vorsteht, und wir haben die Liste gerade gelesen, was heißt gut vorzustehen? Das heißt wirklich ein Leben in Jesus Christus, und zwar laut, klar und deutlich. So ein Leben im ständigen Opfer, ein Leben in ständiger Selbstverleugnung, ein Leben in ständigen Kleinmachen und sagen, die Gemeinde geht vor, du gehst vor. Ne? Wenn das jemand, wenn wirklich jemand in Christus lebt und in Christus berufen ist und in Christus sein Leben opfert für die anderen, so, das ist jemand, den muss man ehren. Der hat es verdient, dass man sagt, so ein danke, so, dass du dein Leben opferst für uns, für mich. So, da ist keine Schande zu sagen, du bist wirklich deinen Lohnenswert. Ne? So, ist wichtig. Achso, und den Punkt, den ich vorhin vergessen habe, es geht ja auch um Respekt vor Autorität. Weil Gott gibt verschiedene Autoritäten in verschiedenen Lebensmodellen. Ne? Wer sich daran hält, nach diesem Konzept, der ist gesegnet, weil dann läuft's. Weil Gott kennt uns Menschen, er kennt unsere Fehler, er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Stärken, von Mann und Frau und von allen Konstellationen, die es so gibt, ne? Vom Persönlichen her, zwischen Menschen. So ein, wer sich da unterordnet und wer sich daran hält, der ist in Gottes Plan und da ist man sicher. Ne? So wie Ehe. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das heißt nicht, sie ist die Putz- und Sexsklavin des Mannes und hat nichts zu sagen und darf verdroschen werden, wann auch immer der Mann schlecht Laune hat, sondern das bedeutet, dass die Frau ihrem Mann vertraut, dass er weiß von Gott, wo es lang geht und was das Beste gerade ist. Das heißt nicht, dass die Frau nichts zu sagen hat oder dass der Mann schlecht ist, sondern auch da ist wieder der Ehemann, der gut vorsteht. Weil wenn ich nicht gut vorstehe, und es passiert ab und zu, dass ich mal nicht dieser super Geistliche bin, den ihr ja wahrscheinlich immer seht, so, ne? So ein, und ich irgendwelchen Mist mache zu Hause und irgendwas Dummes sag oder tue oder was Falsches vorhab, so, und dann ist meine Frau verantwortlich dafür, sich mir entgegenzustellen und zu sagen, Schatz, das ist ein Riesenfehler. Und wenn ich sage, das ist mir jetzt total egal, was du da denkst und so weiter, weil ich gerade wütend bin oder was auch immer, dann ist meine Frau berechtigt zu sagen, du bist gerade ein Narr. Ne? Ein Dummkopf. Ja, dann sagst du dann dauernd zu mir. Also, tu nicht so. So. Ich bin ja auch ein Dummkopf in vielen Bereichen. Ne? Denke in vielen Bereichen nur an mich. Ich bin Mensch. So. Ja, ich bin nicht Gott. So ein, weißt du, und genauso ist meine Frau ja auch nicht Gott. Von daher gleichen wir unsere Schwachheit aus. Ne? Mit Gottes Stärke. Manchmal. So. So. Aber es wird besser. Es wird besser. Ne? Und genauso ist es bei einem Ältesten. Der Älteste muss auch Autoritäten anerkennen für sein Leben. Ne? Und ich kenne so viele Menschen, oh, schrecklich, Pastoren oder selbst Diakone manchmal. Ne? So Leute, die in Position gesetzt werden, die auf der Bühne sind, sozusagen, ne? Wo die Menschen drauf gucken, die laut sind für die Gemeinde oder sonst was. Oh, die da so großkotzig sind, ne? So sich so groß machen, so, guckt mich an, ich bin King Dingeling, ne? Ich finde das so schrecklich. Es ist überhaupt nicht Jesus. Jesus hat gesagt, der Größte von euch muss der Kleinste sein, ne? Ansonsten bist du zu groß und ich kann dich nicht benutzen. Also muss auch ein Ältester Demut haben. Demut vor der Ordnung Gottes, vor seinem Wort. Demut vor der Gemeinde, denn auch das Wort hier, Paulus sagt an einer anderen Stelle, jeder Gläubige, egal in welche Position er gesetzt ist, ob der Kleinste oder der Größte, ob der Jüngste oder der Älteste im Christ, in Christus, jeder ist gleich als Mensch. Jeder soll sich den anderen unterordnen. So sind wir alle gleich klein und können alle gleich groß erhoben werden. Ne? Also auch der Pastor ist ebenbürtig mit jedem anderen, mit dem, der gerade zum Glauben gekommen ist und von nichts eine Ahnung hat. Ne? Und noch am wenigsten Jesus widerspiegelt. Das ist wichtig zu wissen, in Demut zu bleiben und in der Demut Gott zu dienen, aber die Verantwortung, die man kriegt, ernsthaft wahrzunehmen. Ne? Wenn ich es nicht schaffe, in den kleinen Sachen treu zu sein, die Gott mir gibt, in den Verantwortungen, die Gott mir gibt, so, wenn ich es noch nicht mal da schaffe, klein treu zu sein, dann werde ich es erst recht nicht in den großen Sachen tun. Ne? Also wenn Gott irgendwas dich irgendwo rein beruft, und das ist deine Sache, dann mach die so gut wie es geht mit aller Macht und Kraft und vernachlässige es nicht. Ansonsten bist du untreu und dann wird dir selbst das genommen irgendwann. Ne? Aber wir wollen ja wachsen und reifen. Und ich bin froh, nicht jeder ist zum Ältesten berufen, das ist gut. Für die anderen. Und nicht jeder ist zum Diakonen berufen und erwählt. Das ist gut. Für den Rest der Gemeinde. Weil nun mal nicht jeder dieses Herz bekommt. Weil nun mal manche einfach das Herz bekommen, auf Arbeit zu gehen, ein stilles Leben zu führen mit der Familie und mit den Freunden und Verwandten, ein Haus zu haben und die Freiheit dieses Lebens hier zu genießen. Das sind für mich die freisten Christen. Ne? Das sind die, die das Leben in vollen Zügen genießen können, ohne schlechtes Gewissen. Die haben ihre Gemeinde, die haben ihre Gemeinschaft und die sind Licht und Zeugnis an den Stellen, wo Gott sie hinsetzt. Auf Arbeit, in der Gemeinde, in allem, was der Alltag ausmacht. Das ist gut, das ist ein gutes Leben. Ne? Nicht jeder von uns ist als ein Vollzeitmissionar für die Gemeinde berufen. Das ist gut. Wer wird denn für die Gemeinde sorgen? Ne? Da muss wohl die Taube kommen. Ne? Aber es ist wichtig, wer die Berufung bekommt, treu zu sein, ein Vorbild zu sein. Und sich zu demütigen. Ein guter Ältester ist jemand, der sich vor Gott demütigt. Ich bin froh, dass ich nicht der Kopf der Gemeinde bin. Auch wenn ich mir manchmal so vorkomme, weil ich oft der Einzige bin, irgendwie der redet. Aber ich bin froh, dass ich es nicht bin vor Gottes Augen. Ich bin nicht der Kopf der Gemeinde, das ist Jesus. Ich bin ein Glied wie alle anderen der Gemeinde. Ich tue meinen Part so gut, wie es geht, mit aller Kraft und Leidenschaft, die ich aufbringen kann. Manchmal mehr, manchmal viel weniger, aber ich tue es so gut, wie es geht. Ne? Das ist meine Verantwortung von Gott. Und ich bin froh, dass es ist wichtig, dass wir den Blick behalten, dass Gott jedem von uns der Kopf ist. Er hat das Sagen und ihn muss man suchen und seinen Willen muss man gehorchen. Wer das vergisst, ist ein Glied ohne Leib und oje. Hast du mal einen Huhn gesehen ohne Kopf? Das ist der Christ ohne Jesus. Ne? Und das Schlimme ist, nicht nur, dass das Huhn wie verrückt durch die Welt eiert und das Blut spritzt überall raus, immer weniger Leben im Körper, immer weniger Nerven, die reagieren, irgendwann fällt es um und ist tot. Ist ja schon eigentlich, ne? Aber auch die Nerven sind tot. Die letzten kleinen lebendigen Zellen. Also wir müssen aufpassen, dass wir am Kopf bleiben. Das ist so wichtig. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Es kann nicht jeder Älteste werden. Es soll nicht jeder Älteste werden. Aber es ist wichtig, dass es Älteste gibt. Weil weiter geht's. Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Super wichtig. Man darf das nie vergessen. Die Ältesten laut Apostelgeschichte stehen ein für Gebet und für das Wort. Und dann ein paar andere Sachen, die dazugehören, aber das sind so die zwei wichtigsten Sachen. mächtigsten Sachen. Ne? Natürlich die Seelsorge kommt damit rein und das den Seelen zu dienen und so weiter und was auch immer. So, aber die wichtigsten Sachen ist Gebet und Gottes Wort. Einmal Gottes Wort zu studieren und auch Gottes Wort zu lernen. So, und das zu wollen und das zu tun. Ne? Da waren die Apostel und die haben die Tische bedient und haben gesagt, oh, das ist einfach zu viel. So, wir kommen gar nicht mehr zu diesen zwei Sachen. Wir haben keine Zeit mehr zu beten und wir haben keine Zeit mehr für dein Wort. So, wir quatschen nur noch das Gleiche. Ne? So, können dich überhaupt nicht mehr suchen. So, also wurden Diakone eingesetzt. So, auch die Ältesten hatten mehr Zeit dadurch, für die Gemeinde zu beten und für den Willen Gottes, um den zu suchen und in seinem Wort zu sein, um das zu lernen. Ne? Muss ich in beiden Bereichen, gebe ich zu, muss ich wachsen, will ich aber auch und tue ich. So, aber das ist so wichtig, dass das passiert. So, ne? Und ich merke das hier, manchmal habe ich so viele Sachen, die ich tun muss, wo ich gerne Hilfe hätte, die aber nicht zu finden ist. Was okay ist, hat Gott anscheinend nicht aufs Herz gelegt oder sonst was, so ein kommt noch oder auch nicht, so ein, dass ich aber für die Sachen, die dann oft vernachlässige. Ne? Weil wenn ich dann eine ruhige Minute habe, dann fällt es mir schwer, die dann noch zu opfern für Gott. Ne? Da muss ich mich manchmal echt überwinden, zu sagen, nee, ich muss jetzt beten nicht, das ist wichtig. Also macht mich Gott oft nachts wach, wo ich dann da liege und dann bete. Ne? Dann fehlt es mir aber früh morgens an Schlaf, weil ich kann der Predigt nicht nachfolgen, die sagt so ein, wenn du musst weniger schlafen, mehr beten und du bist viel frischer. Ey, habe ich noch nie erfahren, wirklich. So ein, ich fühle mich am Morgen wieder tot, wenn ich die ganze Nacht durchbete. So ein, ne? So ein, aber es war natürlich intensiv und gut. Aber mein Körper braucht halt auch körperliche Dinge. Ne? So ein. Aber manchmal ist es so, dass Gott uns rausreißt natürlich, und das möchte ich dazu sagen, weil nicht, dass nachher wieder jemand kommt und sagt, ja Stefan, das hast du so gesagt, aber das stimmt ja überhaupt nicht so. Manchmal ist es wirklich so, und das ist oft passiert, dass ich Zeit Gott gebe, auch in der Nacht oder so, und ich fühle mich so frisch dann, ich brauche dann diesen Schlaf nicht. Passiert auch, okay? So, aber meistens merke ich, dass ich weniger geschlafen habe. So, okay, weiter geht's. Und ich weiß, Jesus, aber das ist halt Jesus. Ne? So, aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist der Älteste dient in einem geistlichen Dienst, das ist seine Hauptaufgabe. Es gibt Älteste wie mich, die arbeiten noch sehr viel im Praktischen. Geht doch nicht anders, ist gut. So, aber wenn jetzt hier ein Ältester wäre, der wäre nicht verpflichtet, meine Arbeit zu tun hier, als Pastor und als Hausfrau und als Putzfrau und als Hausmeister und als Gärtner und als Kindergartentyp und als Sänger und als Prediger und als sonst was, sondern der wäre für die Verantwortung der Gemeinde zuständig und der würde beten inständig für jeden Einzelnen, der würde nachfragen, ob seine Gebete erhört sind, so ein, der würde Gründe suchen, der würde sehen, wenn da irgendwas komisch ist, hingehen zu der Person, die ansprechen mit Sanftmut und mit Cleverness, um zu gucken, ob vielleicht irgendwas falsch läuft gerade und dann versuchen, irgendwie den wieder näher zu Jesus zu kriegen, bevor er ganz weg ist. So, ein, das sind, so jemand braucht die Gemeinde und ich bete dafür, dass Gott einige davon schicken wird oder ausbildet. Wir brauchen das. So ein, jemand, der geistlich die Gemeinde führt. Im Verborgenen. Wo man aber im Sichtbaren die Frucht sieht. So ein, ne? Beter. Die Gemeinde braucht Beter. Ob nur Älteste, Diakon oder einfach nur Mitglied. Wir brauchen Beter. Echt. So, wir brauchen jemanden, der uns geistlich unterstützt. Die, die in der Front sind. Die, die sichtbar sind. Die, die laut sein müssen, weil sie von Gott berufen sind dazu. Aber Paulus selber, der am lautesten geschrien hat, weil er so klein war vielleicht, weiß ich nicht, sondern aber der war sehr laut im Verkündigen und im Christusleben und selbst er hat zu den Gemeinden, siehst du öfters, bitte betet für uns, betet für mich, dass eine Tür aufgeht, damit ich weiß, was ich überhaupt sagen soll. Ne? Er hatte viel zu sagen, aber er wollte nicht alles sagen. Wir müssen beten, das ist so wichtig. Ne? Aber dadurch, dass ein Ältester im geistlichen Krieg steht, mit diesen Dämonen, die da draußen sind, und die kämpfen gerade mit den Engeln da draußen. Ob ich es nur sehen kann oder nichts, ist so. Ich lese gerade 2. Könige, da geht es eine Geschichte um Elisa, ne, und Elia. So, und ich glaube, es war dann Elia mit seinem Knecht oder es war Elisa mit Elia, ich weiß nicht mehr. So. Aber jedenfalls, ne, oh, guck mal, die großen Feinde überall. Ein Riesenvolk, die Aramäer, glaube ich. So, ne, Streitwagen, Waffenrüstung, überall verteilt vor den zwei Typen mit seinen Jüngern. Ne, so, um den niederzumetzeln, weil er für Gott ist, ne, und Wunder tut. So, und Elia so, oder Elisa, nee, Elia, so, chill mal. So, bleib mal ganz ruhig, mein Freund, okay? Guck mal, Elisa, guck mal. Ja, überall Feinde, schrecklich, so, wir werden untergehen, so, ne, und Elia, chill, entspann dich, so, Herr, bitte mach den Kleinen die Augen auf, damit er sieht, ne? Und Gott macht ihm die Augen auf und er guckt aus dem Fenster. Eine riesen Streitmacht von Engeln mit feurigen Wagen und so, die da sind und bereit zum Kampf. Ne? So läuft's. Das ist der Kampf gegen dieser geistliche Kampf, der jeden Tag um uns herrscht. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Jeder von uns ist wertvoll genug, damit die kämpfen für uns, gegen uns. Und die Engel für uns. Weil wir errettet sind, Erlöste. Und die wollen nicht, dass wir stärker werden. Und die wollen nicht, dass wir es schaffen, nach Hause zu kommen. Deswegen setzen die alles dran, damit nur eine einzige Seele nicht errettet wird. Das ist ein Kampf um uns. Um dich. Und vielleicht denkst du bist eine Hausfrau. Aber selbst für eine kleine Hausfrau kämpfen die. So ein, weißt du, und ein Ältester ist reif genug, dem wurden die Augen geöffnet, damit er das sieht. Ein Ältester ist nicht nur in der Gemeinde, kommt und betet an und liest die Bibel und gibt Geistliches von sich, sondern ein Ältester kommt hierher, der sitzt hier und der sucht den Wolf. Der ist bereit. Der hat die Gabe, Geister zu unterscheiden. Und ihr hört vielleicht manchmal nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten, aber ein Ältester, der hört ein Gespräch und der hört, ob da irgendwas nicht von Christus ist. Der geht ganz anders mit den Gesprächen um. So, ne? Das ist seine Berufung, so muss es sein. Ne? Von daher wird Satan auch jemanden, der wirklich seinen Dienst gut tut und ein Vorbild ist und geistlich wirklich kämpft im Gebet und im Wort, so, das ist jemand, der ist angefochten vom Satan. Weil das sind die Leute, die Gemeinde zusammenhalten. Und die sollen nicht beten von Satan aus und die sollen auch nicht irgendwie sich ausstrecken. Und die sollen nicht heilen oder sonst was. Die sollen nicht geistlich und heilig leben, sondern schön mal im Ruhigen, ne? So ein, weißt du, aber jemand, der sich da wehrt, der wird angegriffen. Und ich kenne das. Ich als junger Christ war alles super. Dann habe ich Verantwortung bekommen, eine kleine, und es wurde schwerer. Dann habe ich Leiterschaften bekommen. Und ich hatte mehr Anfechtungen. Dann wurde ich Ältester in der Gemeinde. Und das war die krasse Hölle für mich manchmal. So ein, und dann wurde ich hier hergeschickt so ein, und als Hirte. Und jetzt weiß ich wirklich, was geistlicher Kampf ist. Ne? Das zwingt dich auf die Knie und du musst da wirklich kämpfen und dich entscheiden, jeden Tag aufs Neue. So ein, für die Menschen, die Gott dir anvertraut oder gegen sie. Ne? Und glaub mir, das ist kein leichter Dienst, aber wir haben das gelesen in 1. Timotheus 3. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und das ist es. Ja. Aber jemand, der eine vortreffliche Tätigkeit hat, der hat bewiesen, dass er treu ist in den Kleinen. Hat mehr Verantwortung bekommen, war auch darin treu. Ne? Treue ist hier das Rezept. Also, sagt Paulus hier zu Timotheus, hey, wenn da irgendjemand kommt, der gegen den Ältesten was sagt, hey, guck mal hier, der lebt in Sünde oder sonst was. Ne? Oder guck mal hier, der hat gepetzt. Oder guck mal hier, der hat das und das und guck mal da. So, ne? Unheilig. So. Dann soll Timotheus sagen, okay, ich hab's gehört, ich werde es nicht vergessen, aber bring mir mal Zeugen. Ne? Ich kann nicht alles glauben, was ich höre. So. Also wenn du es nicht beweisen kannst, dann sei jetzt lieber ruhig. Ne? Das heißt nicht, dass Timotheus dann den Ältesten machen lässt, sondern dann wird beobachtet und geguckt, ob das stimmt. Dann wird Gott gefragt im Gebet, wie sieht's aus. Ne? So ein, aber ich kenne das. Oh, das macht so viel Spaß zu tratschen. Ne? Und es gibt Menschen, die tratschen für ihr Leben gern. Ne? Und hier wurde so viel schon getratscht. Ich kenne so viel Schlechtes, ne? Und das Verborgene, was in einer Gemeinde eigentlich nie rauskommt, von den Gemeinden hier in Görlitz. Ne? Dass ich schon Angst habe, wen könnte ich denn irgendwie in irgendeine Gemeinde hier schicken? So. Und vieles oder manches hat sich im Endeffekt rausgestellt als Halbwahrheit. ein bisschen verdreht, ein bisschen zu viel Gefühle rein, zu viel interpretiert, zu viele Worte, ne? Zu wenig von dem Gegen. So, man kann nicht alles glauben, was man hört. Ne? So, von daher sagt Paulus hier, das muss bewiesen sein. So, es kann auch einfach nur eine Anfechtung sein, um die Autorität, dieses Gleichgewicht zu stören. So, Vers 20. Die, welche sündigen, die weisen aber zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Herr Älteste zu sein, ist ein hartes Ding, weil klar, irgendwo steht man, wenn man seine Sache gut macht, dann ist man ein Vorbild und das fühlt sich gut an. Aber die Ältesten, die Lehrer, werden ein doppelt so schweres Urteil kriegen hier oben. Die müssen sich für jedes Wort, das sie gelehrt haben, verantworten. Selbst für jedes Wort, das ich euch im Privaten gebe, muss ich mich verantworten. Und ich weiß, da ist einiges, wofür ich mich verantworten muss. Ne? Wo mich Gott nachhinein korrigiert hat. Oder, ja, so ein, ne? Aber nicht nur das, ein Ältester, also normalerweise jedes normale Gemeindemitglied, das in Sünde lebt und von der Sünde nicht abkehren will, da soll man erstmal 1:1 reden. Ne? Dann unter 3 Leuten. Dann geht's vor die Gemeinde. Ne? Und dann geht's erstmal ab in die Welt. Ne? Beim Ältesten jedoch, der kommt sofort vor die Gemeinde. Also wenn ein Ältester, steht ja hier, wenn ein Ältester in Vers 20, die Ältesten, die sündigen, die Weise zu Recht vor allen. Warum? Weil es demütigend ist. Ich schäme mich total, wenn mich irgendjemand hier jetzt rund macht, ne, weil ich in Sünde lebe. Das rauszuplatzen, alle hören es. Ne? Das ist so demütigend, dass du es nicht nochmal machst. Ne? Und für die Ältesten, die drinnen sitzen, die sind auch da und denken so, mach ich nicht. So, ne? Und das ist schwer, weil gerade für Timotheus, ich meine, er ist ein ziemlich junger Pastor und dann kommt er und dann muss er den zurechtweisen, vor allem ohne Vorwarnung. Ne? Das ist nicht leicht. Und guck hier, außer du magst ihn nicht, dann ist es vielleicht leichter. Ne? Vers 21, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, also ziemlich ernst, okay, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Also, übersetzt Timotheus, hier geht es nicht um Freundschaft und hier geht es nicht darum, ob du jemanden verletzen kannst oder so. Du bist der Pastor und wenn da was nicht richtig läuft, dann stehst du da nicht als Freund, sondern als Pastor. Und haust mit dem Knüppel drauf, damit das Schaf gesund wird und vielleicht errettet wird, falls es zu weit ab ist. Alles klar? War bestimmt schwer. Und ich muss das hier auch sehen. Hirte zu sein, ist ein Leben, ein einsames Leben. Du kannst nicht befreundet sein, du kannst befreundet sein mit allen, aber nicht Kumpel befreundet sein mit der Gemeinde. Das geht nicht, weil du immer wieder an den Punkt kommst, wo du halt dich outest, wo du, wie steht's hier, ohne Vorurteil befolgen musst, ohne Zuneigung. Also obwohl Zuneigung da ist, du trotzdem halt der Vater sein musst, wenn du so willst. Ne? Und meine Kinder, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass ich mit ihnen schimpfe und die sitzen da und sagen, danke Papa. Das macht überhaupt keinen Spaß, das ist total demütigend, wenn jemand kommt und sagt, das war falsch. Da hast du aber nicht richtig gemacht, ne? Wenn meine Frau das macht, ist es am schlimmsten, ne? Korrigiert zu werden, das ist der Stolz, der dann sich meldet, ne? Hallo! Ne? Und das ist nicht gut. Aber! Und dann überlegst du, aber! Ne? Und dann kommt ein Aber, was vielleicht überhaupt keinen Sinn hat. Ist egal, ne? Aber! Ganz so nicht, ne? Aber es ist egal, weil der Pastor ist nicht da, um gefallen, sondern ein Pastor, der seine Gemeinde liebt, verliert sein Leben für die Schafe. Und ja, ich muss es auch oft in Kauf nehmen, dass Leute dann gehen. Aber ich bin nicht hier, um die Leute, um alles zu investieren, dass die Leute hier in der Gemeinde bleiben. Ja, wenn jemand hier falsch läuft und nicht nach Gottes Wort, dann habe ich das anzusprechen, ansonsten bin ich der Depp. Der oben steht und Gott zeigt mir dann den Lebenslauf von demjenigen, den ich gewähren lasse habe. Ne? Mach mal und leb, wie du willst. Und dann bin ich der Blöde, weil ich hätte der sein, Gott hat mich da reingestellt, um zu sagen, stopp. Ne? So, und wenn er dann falsch läuft, gut, ich kann nicht mehr tun als das, was Gott mir gibt. So, ne? Aber wenn ich nichts sage, bin ich der Schuldige. Und dann trage ich die Last der Sünden der anderen mit. Will ich nicht. Ne? So, Älteste zu sein heißt, Verantwortung zu tragen. Und zwar unabhängig von dem, was man will oder fühlt. Da geht es ganz einfach darum, gerecht zu entscheiden und gerecht zu richten. Und das macht nicht immer Freunde, ist klar. Zum Glück musste ich noch nicht so viel ermahnen, da bin ich echt froh. So, das ist der Part, der mir überhaupt nicht gefällt. Außer bei meiner Frau. Da geht es leicht. Warum auch immer. So. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Also, wie sagt man das kurz und knacksch? Nicht Menschenfurcht, nicht menschengefallend, nicht parteiisch sein. Sei unparteiisch. Vers 22. Die Hände lege niemanden schnell auf. Auch wichtig. Zum nicht einfach kommen und sagen, oh, ich will einen Ältesten oder ich brauche jetzt Diakone oder ich brauche jetzt das und dies und oder einen extra Hirten noch und so und dann... Und Gott segne dich und du bist berufen dafür in meinem Namen. Amen. Geh und diene. So. Sondern erst beobachten und erst gucken. Prüfen, sagt Paulus. Prüfe denjenigen, so, den du die Hände auflegst. So. Es muss jemand sein, der sich bewiesen hat durch ein praktisches Zeugnis, durch Lebendigkeit in Christus. Ja. Niemand schnell auf und mach dich auch nicht fremden Sünden teilhaftig. Wenn ich jemanden nämlich vorschnell irgendwie die Hände auflacke und sage, so, du hast jetzt die Verantwortung über die Gemeinde, geh hin im Frieden, und der macht alles nur kaputt, weil er nur an sich denkt, so, dann bin ich der Sünde teilhaftig geworden, weil ich habe ja diesen Hirten da eingesetzt. Ne? So, alles hat Auswirkungen. So, also bewahre dich selbst rein. Das heißt, ich habe eine Verantwortung, wo ich weise sein muss und aufpassen muss. So, von daher, das Leben als Ältester ist, ich kann mir nichts anderes vorstellen, weil ich mag es, Verantwortung zu haben, obwohl ich Verantwortung hasse. Also nicht hasse, aber ich bin so faul, ne? So, aber trotzdem ist es toll, wenn du Verantwortung hast, dann da treu zu sein und dein Ding zu tun und zwar so gut, wie es geht. Einfach, weil man merkt so, Action, ne? Und je treuer ich bin, desto mehr Action kommt und das mag ich. Ne? Aber es bedeutet auch echt viel Kampf, den niemand sieht, außer du. Und der Kampf kommt. Ne? So, von daher, betet für die Ältesten in eurer Gemeinde. So, und für die, die Verantwortung haben. Ne? Eigentlich wollte ich noch weitergehen, aber ich...
Jetzt kommt dein Baby zu
sein. Na gut, den machen wir noch. Trinke nicht mehr, jetzt kommt was Persönliches noch, aber das ist nur ein Vers und der ist so reingeworfen, ne? Gleich geht's weiter mit den Sünden. So, aber so ein persönlicher, das, ne? Timotheus ist ja Paulus sein Kind im Geist, sagt er. Ne? Mein geliebtes Kind im Herrn. So. Mein Timili. Ne? So. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Ne? Timmy, du sollst dich zwar in allem bewahren und rein sein, ein Vorbild sein, aber übertreib's nicht. Ja. Ich habe gelesen, das Wasser damals war nicht so sauber wie heute. Und so waren viele Bakterien und Keime da drinne, ne, und da hat man schnell Diarrhoe bekommen. Dünnes, ne? So. Oder auch Probleme mit Erbrechen und so, ne? So ist ja oft in Ländern, wo das Wasser steht, ne? Das sieht man ja da. Aber deswegen haben die damals Wein reingeschüttet. Das hat wenigstens ein paar Keime getötet. Ne? Das Wasser war auf jeden Fall sauberer und also reiner, ne? Besser, gesünder. Aber Timmy war anscheinend ziemlich eifrig. So, ne? Ich mache auch keinen Alkohol, ja. Ne? So, ne? Dass Paulus halt sagt, Timmy, komm runter, okay, mach das. Mensch, du bist doch doof, du sitzt den ganzen Tag nur im Chlor. So. Jetzt trink endlich den Wein, damit du da runterkommst und deinen Job tun kannst. So, ne? Guck mal, wie du aussiehst, schon total dürre und abgemagert so. Und du riechst ein bisschen. Komm, mach das bitte. Mach das. Für die Gemeinde. Tust du Gott. So. Ne? Und ich mag den Vers so, weil das eine Lehre halt echt total zerstört. Ne? Weil hier geht es um den Berufenen von einem Apostel. Der Apostel selber hat ihn die Hände aufgelegt, um berufen, das zu sein. Ne? So ein, und ist im ständigen Kontakt. Diese Lehre halt, du musst als Christ, ist Jesus am Kreuz gestorben, auch für deine Krankheiten. Jesus will dich gesund haben. Es kann nicht sein, dass du als Christ krank bist. Und wenn, dann hast du wenig Glauben oder du lebst in Sünde. Ne? Ist ganz bekannt, gerade unter sehr charismatischen Gemeinden, ne, weil ohne Wunder ist Gott ja anscheinend nicht lebendig. Aber das ist eine Irrlehre. Und das ist schade, ich finde es sehr schade, weil du als Christ, wenn du dann krank bist oder es nicht rund läuft, du ein schlechtes Gewissen hast. Du dann fragst, okay, es liegt an mir, ich bin kein guter Christ, was mache ich falsch? Irgendwas läuft nicht richtig. Ne? Ich muss mir irgendwie die Gunst wieder gewinnen. Das ist einfach, es raubt so viel vom Eigentlichen, es bringt nur Verlust und kein Gewinn. Ich habe oft erlebt, dass Gott Wunder tut. Übernatürlich, unerklärbar, sofort auf der Stelle. Es wird gebetet, bumm, gesund. Bumm, geheilt. So ein Bumm, auferstanden. Das habe ich noch nicht erlebt, würde ich auch gerne. Ne? Keine Frage. Daran glaube ich, darin lebe ich und ich durfte es schon oft tun. Und ich hoffe, es kommt noch mehr. Aber schon allein dieser eine Vers, und irgendwann habe ich mal nachgeforscht, dann, es gibt viele solche Verse in der Bibel. Ja. Timotheus, nimm Medizin. Selbst Paulus' Gebete haben es nicht gebracht. Ich meine, Paulus wurde gebissen von einer Schlange, von einer Giftschlange und von einem Otter oder so, ne? Gewiss nicht mehr. So nichts ist passiert. Ne? Die Apostel damals haben Gift getrunken oder gegessen so, und nichts ist passiert. Gott ist dazu fähig und hat es oft gemacht, aber who knows why er das nicht immer macht. Ne? Manche Christen werden krank, werden übernatürlich geheilt. Manche Christen werden krank. Und Gott benutzt die Medizin und den Doktor, damit sie geheilt werden. Manche Christen werden krank und werden nicht geheilt. Warum? Bin ich Gott? Aber ich weiß auf jeden Fall, er weiß, was er tut. Von daher ist es wichtig, dann auch zum Arzt zu gehen. So dämlich manchmal. Aber es ist auch wichtig, gerade hier in Deutschland, finde ich, zum christlichen Arzt natürlich. Gott segnet doch nicht so eine Hand von einem Gottlosen. war ein Scherz. So. Es ist so wichtig, aber gerade in Deutschland hier, wo alles mit Vernunft ist, ne, dass man nicht aus den Augen verliert, in seinem Glauben wirklich für Wunder zu beten. Auch davon auszugehen, dass Gott Wunder tut. Ich habe das letzte Mal, zweimal mir Gott gezeigt. Ne. So viele Menschen, die krank waren, wo ich innerlich dachte, ich bete jetzt einfach für Heilung und es nicht getan habe, weil der Druck war noch nicht stark genug, ne? Mich zu überwinden, das dann zu tun. So, weil es ja jedes Mal die Gefahr, das könnten jetzt meine Gefühle sein, ne? Weil ich das will unbedingt so. Ne? Aber jetzt waren zweimal kurz hintereinander, dass Gott gesagt hat, du betest jetzt. Ne? Alle beten hier im Unglauben, jetzt ist Glaube dran, so bete jetzt laut und sei jetzt geheilt. Und das passiert so. Dreimal sogar. Timo, habe ich im Krankenhaus vergessen, stimmt. So ein Weißt du, wo ich dann denke, so, okay, wenn Gott spricht, dann sollte man auch gehorsam sein, sonst erfährt man nie Wunder. Ne? Also lasst uns auch da in dem Wunder wachsen, aber lasst uns auch vertrauen, dass Gott auch Medizin und Ärzte geschenkt hat. Ne? So, das nur kurz nebenbei. Und komm, lasst uns noch die Rest lesen. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manche aber folgen sie auch nach. Ne? Hier geht es jetzt wieder zurück zu diesen Sünden von hier war es ja die Sünde der Ältesten, ne? Vers 22 nochmal, die Hände liegen niemand schnell auf, mach dich auch nicht fremder Sünder verhärf dich. Also kommt zurück zu seinem Punkt. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Also manche Sünden kommen einfach raus. Ne? Du versuchst zu verheimlichen, aber Gott will nicht, dass du es verheimlichen kannst, also tada, ein Sünder. So, ne? Manchen aber folgen sie auch nach. Manche bleibt es im Verborgenen, ne? Aber es geht mit. Es ist nicht so, dass wir sündigen und wenn wir Buße tun, ist es erledigt. Das ist weg dann. Ich sündige, ich komme zu Gott, ich gestehe, ich sage, ich will das nie mehr tun, es tut mir leid. Vergebung. Ab im tiefsten Meer, weg ist es, wird nicht mehr rausgeholt. Aber wenn ich sündige ohne Buße, ohne Umkehr, ohne den Willen sauber zu leben, ne, sondern ich verharre da drin, das hat Folgen. Jede Sünde, selbst die kleinste, bringt Konsequenzen. Ne. Und es ist sehr oft so, dass es klein anfängt und dann wächst es gewaltiger und gewaltiger. Ne. So ist es auch mit Sünde. Ich lasse einen kleinen Kompromiss in meinem Leben zu, obwohl ich schlechtes Gewissen habe und weiß, ich sollte umkehren. Ne. Und es wächst. Bis die Sünde irgendwann so groß ist, und mein Verlangen oder meine Begierden oder sonst was, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann, sondern mich das Verlangen kontrolliert. Ne? So fängt es immer an, ganz klein, mit einer kleinen Entscheidung, wo man denkt, ach, das ist nicht schlimm. Aber innerlich weiß man, lass es. Ne? Iss diesen Kuchen nicht. Ne? Oder sowas, was weiß ich. Ne? Jeder hat so seins. Und die gehen dann mit. Und Paulus sagt hier, hey, manche Sachen deckt Gott einfach schnell auf. Und manche Sachen, ja, die deckt er nicht auf, die lässt er verborgen. Aber am Ende wird alles aufgetan. Ja, so. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Ist klar. Ne? Und die, mit welchen es sich anders verhält, die können auch nicht verborgen bleiben. Ne? Manche gute Werke sieht man sofort. Und dann gibt es Menschen, die dienen im Verborgenen. Das sieht nur Gott. Und auch die werden ihren Lohn bekommen, selbst wenn sie es hier nicht kriegen. Ne? So. Vor Gott ist nichts verborgen. Nichts das Gute, nichts das Böse. Und sorry, aber ich möchte noch die nächsten zwei Verse machen, weil dann ist das Thema weg. Ne? Verhalten von der Gemeinde. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Damals gab es viele Sklaven, die halbe Bevölkerung war Sklave in Rom. Ne? Haben nicht sich gehört. So. Und haben getan, mussten tun, was die Herren sagen, ansonsten gab es Trösche, ne? Oder Schlimmeres. So. Also gab es auch in der Gemeinde hier viele Sklaven, die da hingekommen sind, halt zum Glauben gekommen und dann gehen zum Gottesdienst. Ne? Und wir kennen das aus anderen Stellen, das war anscheinend ein sehr reges Thema, ne, wo halt Paulus dann sagt, wie ein Römer, glaube ich, ja, wer als Knecht zum Glauben kommt, bleibt, wer gebunden, ne, der bleibt gebunden, wer frei zum Glauben kommt, soll frei bleiben, jeder in seiner Berufung, so wie Gott ihn berufen hatte. Weil anscheinend die Sklaven gesagt haben, oh, jetzt sind wir frei gemacht von unserer Sklaverei, der Knechtschaft, der Sünde. Los, lasst uns revolutionieren. So, ne? So, keine Sklaven mehr, weil Gott mag das nicht mit Sklaven. Ne? Jedenfalls nicht in dem Sinne, was die Menschen gemacht haben. So, aber Paulus sagt so, hey, stopp. Nein. Wenn du als Sklave geboren bist, dann bleib da drinnen und diene deinem Herrn als Vorbild für Jesus. Lebe Christus. So. Und so ist es auch hier. Wir sind Sklaven, wir sind Knechte. Heute nennt man das Arbeitnehmer, wir haben mehr Rechte, ist klar. Aber im Endeffekt sind wir Sklaven. Wir müssen tun, was der Chef sagt. Ansonsten, so. Ne? Von daher, wenn du ein Knecht bist und jemand einen Chef hast, dann arbeite nicht für deinen Chef. Weil wenn du für deinen Chef arbeitest, bist du unzufrieden auf Arbeit. Weil alle Chefs gehen irgendwann mal auf die Nerven, selbst die Christen. Kommen so Momente. So ein, ne? Dann wird es auch nicht immer gut laufen. So, und wenn dann du einen Chef hast, der dich schlecht behandelt, dann wirst du nur meckern und zornig sein auf deinen Chef und auf die Arbeit. Ne? So, und kein gutes Zeugnis sein. Danke, dass du mir zustimmst. Sag Halleluja! So, und deswegen, Paulus sagt ja, hey Leute, lasst das nicht zu, werdet nicht zornig. Ihr geht da nicht hin wegen eurem Chef oder wegen Geld, sondern ihr geht da hin wegen Christus. Ihr dient Christus. Das ist euer Herr. Also geht arbeiten für Jesus. Selbst wenn deine Arbeit Mist ist und dein Chef dich schlecht behandelt, so, dann diene noch mehr dem Herrn dort. So, so dass es Sinn macht, dorthin zu gehen, dass du ein Vorbild bist, dass dein Chef sieht. Und ich denke mal, damals war es so, die Sklaven sind zum Glauben gekommen, haben da geackert, ne, und der Chef hat Veränderungen gesehen, der Herr. Hey, mein Alter, was ist denn los, du hast dich so verändert, ne? Ja, Jesus. So. Dann fängt der Chef nämlich an, Fragen zu stellen. Oder die mit ihm arbeiten. Und sagen, ja, was ist denn das? Erzähl mal. So, ne? Wir sollen ein Zeugnis sein. Wir sind alle Vollzeitmissionare in dem Bereich, wo Gott uns reinstellt. Ne? Ob jetzt die Gemeinde oder die Welt, ist egal. Also, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Ne? Diese aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Also hast du das Glück, einen Chef zu haben, der Christ ist, was in meinen Augen manchmal ein Fluch ist, so, ne? Weil die Christen mehr von Christen verlangen, als die Welt von einem Arbeiter verlangt. Ne? So, aber dann sollst du denen umso lieber dienen, ihn erheben, ihn höher setzen als dich. Soll es ein gutes Zeugnis sein, eine Erbauung, soll es Gebet suchen, die Anbetung suchen. So, ne, du kannst mit deinem Bruder dort beten, aber du musst dich auch unterordnen unter der Rangordnung, die da herrscht. Und dann kommt Chaos. Ne? So, wer seine Rangordnung verlässt, wer Autorität nicht akzeptiert in seinem Leben, produziert Chaos. Ich habe so viele Gemeinden gesehen, die zerbrochen sind, weil entweder die Ältesten nur an sich denken, an sich bereichern und keinen Hirtenherz haben, sondern sich selber weiden, oder weil die Gemeinde Autorität nicht anerkannt hat, sich selbst herrscht, so, und sich nicht beherrschen lassen will. Ne? Zerbricht genauso. Demokratie, also Gott ist nicht für Demokratie. Also Demokratie gibt es im Himmel nicht, da bin ich froh. Ja. So, da gibt es eine andere Ordnung, die funktioniert, so, wenn man sich dran hält. Wo Frieden dann ist und wo Geborgenheit ist, wo man weiß, dass man gut geführt ist. Weil Gott ist ein Leiter, der wirklich nur das Beste sucht. Der sein Leben wirklich gibt für seine Hirten. Ja. So ein Herz, das ich immer mehr haben möchte. So ein, genau. Also lass uns beten. Ja, ich danke dir für deine Ordnung, auch die Ordnung in der Gemeinde. Und ich weiß, dass da Segen ist und viel Frucht und viel Geist, ja, wenn man sich dran hält. Und ich bitte dich auch hier, dass du Wachstum schenkst, Frucht schenkst, dass du uns hilfst, den Platz einzunehmen, den du gibst. Ja, manchmal hat man so viele Wünsche und wenn man an sich denkt, ist man unzufrieden, wenn man die Realität sieht, was man bekommen hat. Ja. Aber dann ist man nur mit Blick auf sich und da entschuldige ich mich für. Und, ja, ich möchte treu sein in allem und dankbar sein. Dir vertrauen, dass wirklich das, was ich habe, das Beste ist. Auch wenn ich so viel vermisse oder es so scheint. Ja. Ja, es gibt immer Bereiche, wo ich unzufrieden sein kann. Wenn ich drauf gucke und das beleuchte, werde ich noch unzufriedener, bis ich bitter bin und sauer und zornig und dummes tue. Ja, und hilf mir und hilf uns allen, einen Blick auf dich zu bewahren. Immer wieder dich zu suchen und dich zu finden. Ja. Und segne dein Leib, Herr, so dass wir funktionieren und lebendig sind und nicht absterben und nur noch wie ein Huhn drauf warten, umzufallen, weil kein Leben mehr in uns ist. Ja. Du bist unser Haupt. An dir wollen wir kleben und hängen, Herr. Und danke, dass du uns nach Hause bringst, dass wir dir wertvoll sind, so dass du sogar Engel schickst, die uns beschützen jeden Tag. Ja. Ja, weil die Dämonen um uns kämpfen. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Ja, da wollen wir nicht zu fürchten. Und ich danke dir, dass du mit unseren Schwachheiten klarkommst und auch aus Stärke machst. Dass du uns veränderst und uns immer wieder neu begleitest. Dass du nicht aufhörst, uns zu ziehen. Und ja, ich bitte dich, bring uns Reife mehr und mehr. Danke dir. Amen. Schön, dass du durchgehalten hast.